Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 11. Februar 2026. Im Hintergrund jetzt unverdunkelt der freie Blick auf die Skyline von San Francisco, die Straßen von San Francisco mit Michael Douglas und Carl Malden. Das war noch eine Fernsehserie aus meiner Jugendzeit. Diese hügelige Innenstadt von San Francisco in der Bay Area, die Golden Gate Bridge, das waren natürlich die Pfeiler, die Wegmarken dieser damaligen großartigen Fernsehunterhaltung. Und jetzt haben Sie einen kleinen Überblick über diese prächtige Stadt da am Meer, an dieser fulminanten Brücke, die wir heute noch besichtigen werden für eine Spezialsendung. Man sollte das eigentlich nie ankündigen, weil man weiß ja dann nicht, wie das Leben so spielt und was alles noch dazwischen kommen kann. Aber wir sind vorbereitet, um da eine Würdigung dieser Stadt auch historisch vorzunehmen. Ich habe gestern ja ausgiebig gesprochen über den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten, die Stärke der Vereinigten Staaten, die Idee der Freiheit und diese unglaubliche Anziehungskraft für Supertalente aus aller Welt, die nach wie vor die USA auszeichnet, diese Magnet- und Sogwirkung, die hier einzigartig ist. Warum? Weil eben die USA nicht auf Blut und Boden, Abstammung, Volkskörper, mythisch überhöhten Vergangenheiten aufgebaut ist, sondern eben auf der Idee der Freiheit und der Eigenverantwortung. Jeder kann sich zur Entfaltung bringen, woher er auch immer kommen möge, und all diese Leistungsträger und Talente aus der ganzen Welt, die haben natürlich erfasst, in den USA zählt die Leistung, zählt nicht die Herkunft, zählt nicht die Konfession, zählt nicht die Hautfarbe, obwohl es natürlich viele politisch interessierte Kreise gibt, die immer wieder auch den Amerikanern einreden wollen, dass es auch eine Kastengesellschaft sei. Natürlich, jedes Land kämpft mit diesen Krustenbildungen, mit Eliten, mit Scheineliten, mit Hochstaplern, mit Pseudoleistungsträgern. Aber ich würde doch sagen, und das beweist ja auch die schiere Performance der USA, dass eben diese Grundlage, diese Grundidee nach wie vor intakt ist hier in den USA und vor allem auch in Kalifornien an der Westküste, wiewohl es natürlich auch da politische Fehlentwicklungen gibt. Aber wir dürfen ja zum 250. Geburtstag auch das Positive herausstreichen. Das Grossartige, die Stärke schlägt natürlich den Amerikanern immer auch wieder zur Schwäche aus. Der Idealismus, der Glaube, dass im Grunde alle gerne Amerikaner sein möchten, daraus folgt dann vielleicht auch noch etwas theologisch motiviert, evangelikalisch sozusagen angefeuert, dieser Weltbeglückungsdrang, der dann auch von Kritikern immer wieder als imperialistisch empfunden wird, wobei die Amerikaner nicht im klassisch europäischen Sinne Imperialisten sind. Sie sind überschießende Idealisten, die sozusagen mit der Großartigkeit ihres eigenen Staatsaufbaus, ihrer Staats- und Verfassungsphilosophie eben die Welt bereichern und beglücken wollen. Und sie verstehen dann halt nicht, wenn man nicht Amerikaner werden möchte, dann muss mit dem anderen irgendetwas nicht so richtig stimmen. Und das ist wichtig, um an diesem Punkt daran zu erinnern, dass zum Beispiel wir Schweizer, aber auch die Deutschen, die Europäer, wir haben unsere Traditionen, wir können sie uns inspirieren lassen vom Vorbild USA, aber ich glaube, eins zu eins kopieren sollten wir das nicht. Damit verscherzen wir das, was uns auszeichnet, ein Traditionsbewusstsein, eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Überfliegermentalität. Ja, natürlich auch eine gewisse Langsamkeit möglicherweise, aber dadurch auch eine in vielerlei Hinsicht auch größere Solidität, ohne dass wir uns darauf etwas einbilden sollen. Also geben wir uns nicht auf, aber versuchen wir uns inspirieren zu lassen, versuchen wir, bestimmte amerikanische Stärken zu uns rüberzunehmen und sie sozusagen fruchtbar zu machen, amalgamieren zu lassen mit unseren Traditionen, mit unseren Qualitäten, mit unseren Stärken. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, hören wir auf, uns an den USA, ihren Präsidenten, an Washington die Schuhe abzuputzen, um von den eigenen Schwächen abzulenken. Das ist das, was mich am meisten irritiert, was mich am meisten ärgert und nervt. Nicht nur im Umgang mit den USA, auch im Umgang mit Russland, immer diese Feindbildbewertung, Wirtschaftung, dieses Heruntermachen, dieses Herunterstampfen, dahinter steckt nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Und selbst wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was in anderen Ländern läuft, mir passt nicht der Extremismus, mit dem das dann an die ganz große Glocke gehängt wird, diese schrille Tonalität, in der eben diese ganze selbstgerechte Selbstaufplusterungsmentalität, dieses Ochsenfrosch-Syndrom, wie ich das früher jeweils genannt habe, mitschwingen. Immer schön bescheiden bleiben. Andere Länder, andere Sitten. Und bevor wir uns da sozusagen grossmäulig und meinungsstark, aber faktenschwach über andere Staaten äußern, versuchen wir doch zuerst einmal zu verstehen, warum diese Staaten an dem Punkt sind, wo sie sind. Und dann wird die Diskussion, wird die Auseinandersetzung viel, viel fruchtbarer. Auch das nehmen wir mit von diesen ersten Eindrücken hier aus San Francisco. Ich bin sehr gespannt, wie es da dann weitergeht. Was sind die Schlagzeilen, was sind die internationalen Nachrichten, die wir in den Blick zu nehmen haben? In Deutschland ist mir aufgefallen, da versucht die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche eine Umkehr sozusagen auf deutsche Art zu bewerkstelligen, weg von dieser Energiepolitik der Selbstzerstörung, da des grünen Betrugs, wie sich US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum ausgedrückt hat. Sie möchte die schlecht gemanagte Übergangsdynamik zu den Erneuerbaren, da möchte sie entsprechend verlangsamen, umsteuern, aber keine Chance, sie wird da abgeblockt von den Linken und von den Grünen. Die Gesundheitsministerin, ebenfalls CDU meines Wissens, schlägt dagegen vor, man müsse jetzt Steuererhöhungen beziehungsweise mit neuen Steuern die Defizite im deutschen Gesundheitswesen entsprechend ausgleichen. Das ist ein weiteres Indiz dafür, ein Problem, das eben auch in Frankreich besteht, in vielen Ländern, auch in der Schweiz, dass diese Sozialwerke einfach nicht mehr funktionieren. Das läuft komplett aus dem Ruder, die Altersvorsorge, die Gesundheitsvorsorge, jetzt müssen überall die Steuern erhöht werden. Man versucht das natürlich so zu machen, dass man es nicht merkt, aber man merkt es natürlich, seien das die Mehrwertsteuern, seien das die Arbeitgeberabgaben und diese ganze Fixkostenrechnung, die da durch den Sozialstaat, diese Bleiplatten, die da auf die Wirtschaft, auf den produktiven Bereich gelegt werden, die schnüren das ab. Das ist wie in einem Garten. Die Wirtschaft, das ist das Wasser, das sie in den Garten gießen können. Und wenn natürlich der Staat immer mehr von diesem Wasser abzwackt für sich und diesen Wasserschlauch immer mehr zudrückt mit diesen Bleiplatten der Bürokratie und der falsch aufgegleisten Sozialwerke, dann kommt am Schluss gar kein Wasser mehr raus. Da haben Sie keine Oase mehr, dann haben Sie eine Wüste. Und was passiert dann, wenn Sie eine Wüste haben? Ja, dann geht man auf die Oasen los. Das sieht ja die Schweiz, das merkt die Schweiz, das bekommen wir zu spüren. Heißt es ja Kampf gegen Steueroasen. Also die Wüsten bekämpfen die Oasen. Und ich muss Ihnen sagen, ich ziehe die Oase der Wüste vor und ich finde, die Wüsten, die früher auch mal Oasen waren, die sollten sich vielleicht mal fragen, warum sind wir keine Oase mehr und möglicherweise machen die Oasen etwas richtiger als wir Wüsten. Also das ist eine Entwicklung. Wir beobachten in der CDU das Ganze. Versucht man zu durchschauen, man durchblickt es auch, man erkennt es auch, allein man ist zu schwach, um die Sache zu lösen, aufgrund dieser unsinnigen Brandmauern. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Deutschland kann sich das einfach nicht mehr leisten oder vielleicht kann sich Deutschland das noch leisten. Und es geht den Leuten immer noch zu gut, bevor man gegensteuern muss. Dann habe ich einen ärgerlichen Artikel gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung. Einen fiesen Artikel, man kann es nicht anders benennen. Die AfD predigt Wasser und trinkt Wein. Da macht sich jetzt also die Autorin lustig über die AfD, kritisiert das scharf, weil dort offensichtlich ein Abgeordneter in seinem Büro. Er hat ja Anspruch da in Deutschland auf bestimmte Angestellte, dafür bekommen sie Geld. Jetzt hat er Familienmitglieder angestellt, offenbar einen Vater, einen Ingenieur. Und die NZZ sagt, das sei natürlich fürchterlicher Filz, das gehe überhaupt nicht und sei das Allerletzte. Dann fügt sie hinzu, gut, die AfD werde natürlich ausgegrenzt, das sei sehr schwierig für diese Partei, Mitarbeiter zu finden, aber wenn sie jetzt ja schon Mühe habe, Leute zu finden, wie sei denn das erst, wenn sie regiere? Also hier, und das ist die Fiesheit des Arguments, nimmt man die Ausgrenzung, die eine Realität ist, die Brandmauer, dass man diese Partei zu Aussätzigen erklärt hat, zu Leprakranken, ja nicht, Kontaktschuld, jeder, der sich mit ihnen abgibt, muss einen hohen sozialen Preis zahlen in Deutschland. Und da sehen sich natürlich diese Parteimitglieder genötigt, aus ihrem Umfeld, aus ihrem Beziehungsumfeld Leute einzubeziehen, weil die anderen einfach von den Medien dermaßen fertig gemacht werden. Aber jetzt wird sozusagen das auch noch gegen die Partei in Anschlag gebracht und ihr zum Vorwurf das gemacht. Und das empfinde ich natürlich als eine wirklich nicht integre und eine sehr unsaubere Argumentation, denn das Grundübel ist ja diese Ausgrenzung, ist ja das Leprakrankensyndrom, dass man diese Partei für aussätzig erklärt. Und deshalb ist es verständlich, wenn auch unter normalen Umständen, auch nicht wünschbar, dass man Familienmitglieder in sein politisches Umfeld nimmt. Aber die Tatsache allein, dass man es macht, ist ja noch nicht ein Skandal. Und vor allem vor dem Hintergrund, den wir in Deutschland sehen, ist es eben nur allzu verständlich. Aber das zeigt Ihnen einfach diese parteipolitisch gefärbte Berichterstattung, wie man hier einfach auf eine Partei, die als Oppositionspartei eine demokratische Notwendigkeit darstellt in ihrem Land, wie man die einfach mit solchen Argumenten fertig macht. Also im Zweifel bin ich da für den Angeklagten, wiewohl sozusagen eben unter normalen Umständen es eben gar nicht so sein dürfte, dass eine Partei keine Leute mehr findet. Und das müsste angeprangert werden, diese gesellschaftliche Realität. So macht sich natürlich eine NZZ und andere, die machen sich dann zu Komplizen der Brandmauern, obwohl sie so tun, als würden sie das am Ende auch ablehnen. Das ist das Thema, das einen hier anspringt. Autonome Taxis. Nach Unfall in den USA mit Schulkind sind selbstfahrende Autos wirklich bereit für die Straße? Das ist übrigens eine Frage, die jetzt intensiv gestellt wird, weil Elon Musk hat für Tesla ein Bewilligungsverfahren in Aussicht, das offensichtlich schon in diesem Frühling in der Europäischen Union seine Cybertrucks und andere Gefährte aus dem Hause Tesla mit Selbstfahrtechnik zulassen sollen. Elon Musk, der Leonardo da Vinci unserer Zeit, auf ihn müsste man auch einmal eine Laudatio-Sendung machen. Elon Musk geht davon aus, dass die Bewilligung erteilt wird. Ist natürlich ein heikles Thema, jetzt offensichtlich ein Unfall in den USA. Ich kann Ihnen meine eigenen Erfahrungen bringen. Ich hatte auf Hawaii die Gelegenheit, tatsächlich in einem selbstfahrenden Cybertruck mit einem guten Freund unterwegs zu sein und ich war hoch beeindruckt über die Subtilität der Fahrweise. Wir sind also durch ziemlich enge Straßen gekurvt im südöstlichen Hochland der Insel Maui. Da gab es Gegenverkehr, enge Haarnadelkurven. Und das war eine Frage von Millimetern, wie da die Fahrzeuge aneinander vorbeigezirkelt sind. Und also magistral, wie dieser Cybertruck, wie dieses selbstfahrende Autos, ohne Auto, ohne jede Intervention, des Lenkers, die richtige Spur da gefunden hat, auch beim Ausfahren aus einem Parkplatz mit Passanten auf dem Fußgängerstreifen, auf dem Trottoir, auf dem Gehsteig, überhaupt kein Problem. Dieses Auto hat eine 360-Grad-Visibilität und der Fahrer hat uns gesagt, er lasse lieber das Autofahren als sich selber, das Auto fahre sicherer als er. Und er habe auch schon Erfahrungen gemacht. Einmal am Abend, als es schlechtes Wetter war auf der Insel, sei er da durch eine dunkle Stadt, eine Ortschaft gefahren und da sei ihm jemand vors Auto gesprungen und sofort habe der Cybertruck reagiert und rechtzeitig abgebremst, habe das viel früher gesehen als er mit seinen Augen. Also da kommt schon eine Revolution auf uns zu, der Autotechnik. Und die Frage ist natürlich, die man sich als deutscher Autopatriot stellen muss, sind unsere Konzerne bereit? Sind wir da entsprechend aufgestellt, um in die Zukunft zu gehen? Emmanuel Macron im großen Interview in der Süddeutschen Zeitung, El País und Financial Times. Interessant, was er da sagt. Die wichtigste Botschaft aus deutscher Sicht ist sein Drängen in typisch französischer Manier auf gemeinsame Investitionen, nennen Sie das. Sprich, gemeinsame Schulden und zahlen sollen am Ende natürlich, ja wer wohl, die Deutschen, solange sie noch können. 800 Milliarden Euro sollen in die EU investiert werden, um Europa, wie Macron übrigens irrigerweise, irreführender, Fake News-mäßigerweise sagt, um Europa zu stärken. Ganz wichtige Unterscheidung, die EU ist nicht gleich Europa. Europa ist größer als die EU und es gibt ganz wichtige europäische Länder, zum Beispiel die Schweiz, die sind nicht Mitglied der Europäischen Union. Und ich sage hier, der Schweiz geht es besser als allen EU-Ländern, weil sie nicht in der EU ist. Das ist einfach eine Realität. Ich weiß, das hört man da und dort in der EU nicht gerne. Man macht uns dann den Vorwurf, ja, ihr Schweizer, ihr seid ja die Profiteure, ihr seid die Trip-Rep-Fahrer. Das ist einfach dummes Zeug, was da immer wieder behauptet wird. Auch wenn man den Schweizern vorwirft, ja, ihr profitiert ja vom Frieden, den die Europäische Union geschaffen hat. Entschuldigung, die Schweizer haben seit 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen. Wir müssen uns von niemandem erzählen lassen, dass wir da irgendwie eine Friedensschuld hätten, friedlicher sein müssten. Also gerade die Länder, die laufend Kriege angefangen und angezettelt haben, haben den Schweizern also hier überhaupt nichts zu sagen. Unsere Friedensleistung ist unbezweifelbar. Sie besteht darin, dass wir keine Kriege angefangen haben seit 500 Jahren. Und damals war es auch nur ein begrenzter Krieg auf Einladung bestimmter auswärtiger Autoritäten, als wir mit unseren Landsknechten nach Marignano gezogen sind, um uns dort dann eine blutige Nase zu holen. Also das sind ganz irrige Argumentationen. Auch die Behauptung, die Schweiz sei nur reich, weil sie da irgendwie das Geld der Diktatoren bunkere, auch das ist wirklich absolut reaktionär. Dummes Zeug. Ich meine, die Schweiz hat beispielsweise in den 30er Jahren auch das gesamte Vermögen der deutschen Sozialdemokraten dank dem Bankkundengeheimnis auf ihre in Sicherheit gebracht. Als die Nazis damals die SPD enteignen wollte und so weiter, ist das Geld in die Schweiz gebracht worden. Viele haben ihr Geld in die Schweiz gebracht, weil sie einfach Lust, die Nase voll hatten, immer wieder enteignet zu werden von diesen wahnsinnigen Regierungen in Europa mit ihren Kriegen. Also das ist der letzte Unsinn, der da behauptet wird. Klammer geschlossen, kehren wir wieder zurück zum Emmanuel Macron Interview. Also er steigt ein auf den Plan von Mario Draghi. Der hat ja gesagt, richtig analysiert, wo die Probleme liegen, zu viel Bürokratie, zu viel Zentralismus. Nur sind die Rezepte grottenfalsch, die er vorschlägt, nämlich noch mehr von der falschen Medizin, noch mehr EU, noch mehr Zentralismus, noch mehr Bürokratie, noch mehr Geld einfach sinnlos reinpumpen. 800 Milliarden gemeinsame Schulden, das ist die wichtige Aussage von Emmanuel Macron, der natürlich versucht, die aktuelle Identitäts- und Wirtschaftskrise und Multikrise, dieses Labyrinth der Krisen, wie Leslie Mandoki so wunderschön formuliert hat in unserem Interview, dieses Labyrinth der Krisen zu nutzen, um eben die EU sozusagen durch die Hintertür zu einer Art Schuldenunion zu machen, zu einem Zentralstaat, zu einer, ja, einer Art Staatswertung durch die Hintertür. Da müssen Sie aufpassen, das ist gefährlich, das wird teuer, auch für uns Schweizer. Man wird natürlich Druck machen wollen auf unser Land, schlechtes Gewissen einjagen, wir seien die unsolidarischen Rosinenpicker und so weiter. Das verfängt leider bei vielen, ist völlig falsch. Noch vor einigen Jahren konnte ich in den deutschen Talkshows dagegenhalten. Heute sind halt abweichende Meinungen nicht so sehr erwünscht. Darum sah ich mich gezwungen, meinen eigenen Kanal hier aufzuziehen, um gegen die allgemeine Desinformation, jetzt brauche ich dieses Gaunerwort auch noch, gegen die allgemeine Desinformation vom Leder zu ziehen. Macron auch interessant sagt, ja, er wolle jetzt mit Putin reden. Ist ja ein unglaublicher Slalomläufer, dieser französische Präsident, aber auch ein begabter Schauspieler und irgendwo doch noch ein cooler Typ. Ich meine, wenn man ein derartiges Desaster zu Hause hat, ein derartiges Tohuwabohu in den Seilen hängt und dann immer noch so tut, als sei mal der absolute Weltmeister, dann lobe ich hier immerhin die schauspielerischen Fähigkeiten oder auch die Fähigkeiten zur Autosuggestion, zur Selbsthypnose, sich in diesem Selbstbewusstsein zu präsentieren. Also, nachdem Emmanuel Macron sich immer als Putin-Flüsterer verstanden hat, dann plötzlich eine Schubumkehr, nichts mehr, dann ist er auf die Barrikaden gestanden, hat gesagt, wir müssen Truppen in die Ukraine schicken und so weiter, also von einem Extrem ins andere. Jetzt ist er wieder im Flüstermodus, er möchte Putin treffen. Und die Begründung ist natürlich, ich meine, ich lächle jetzt, das ärgert, glaube ich, manchmal den einen oder anderen Zuschauer, aber ich sage Ihnen mit Dürrenmatt, manchmal ist dem Wahnsinn der Wirklichkeit wirklich nur noch mit der Komödie beizukommen. Emmanuel Macron auf jeden Fall sagt jetzt, ja, der Zeitpunkt sei gekommen, dass dieser Zermürbungskrieg beendet werden müsse, weil einfach so viele Menschen gestorben sind. Ich meine, dieser Satz ist doch eine Ungeheuerlichkeit. Will er uns damit sagen, ja, man hat den Krieg einfach laufen lassen, ja, in der Hoffnung, ja, dann sterben halt nicht so viele, aber jetzt haben wir gesehen, es sind halt sehr viele gestorben, jetzt müssen wir halt Frieden machen. Das ist doch ein Affront, dieser Satz. Ich meine, hätte von Anfang an, hat man das ja sehen können. Hat man das kommen sehen? Dass hier Menschen sterben, ist ja logisch, das hat man von Anfang an gesehen. War offenkundig. Jetzt hat man es einfach laufen lassen. Also diese Politik ist natürlich auch von einem Zynismus, die da betrieben wird in der Europäischen Union. Diese ganze Kriegsverlängerungspolitik, dieser Zelensky-Gottesdienst, diese Anbetung bei gleichzeitiger Verteufelung von Putin, wobei, wenn man Putin verteufelt, spricht man sich selber heilig. Das ist ja dann gewissermaßen die Moralisierungslogik dahinter. Also das sind schon sehr abstoßende, aber auch erhellende und entlarvende Momente in so einem Interview, das wir da beobachten. Wenn wir nichts tun, ist Europa in 5 Jahren weggefegt, lautet der Titel. Da machen die Journalisten bei den Fake News auch mit. Nein, nicht Europa ist weggefegt. Europa wird dann vielleicht wieder auferstehen, wenn die EU in dieser Form, wie sie heute dasteht und eben nicht funktioniert, eine Fehlkonstruktion, wenn diese EU eben weggefegt wird. Und das ist ganz wichtig, lassen Sie sich da nicht Europa für eine EU vormachen. Die EU und Europa sind nicht das Gleiche und das sage ich Ihnen als überzeugter Europäer und Schweizer. Und mit dieser Schlussbemerkung lasse ich es dann auch bewenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ein letzter Blick auf den wunderschönen, gemäldeartigen Himmel über San Francisco und dann im weiteren Verlauf des Tages vielleicht sehen wir uns noch an der Golden Gate Bridge mit ein paar sachdienlichen Hinweisen auf die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika unter besonderer Berücksichtigung der Bay Area, unter besonderer Berücksichtigung von San Francisco. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.